Adlercheck, der Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen, wird präsentiert von der Interversicherungsgruppe. Kompetenz, Fairness und Vertrauen machen das Mannheimer Unternehmen zum perfekten Ansprechpartner für alle Fragen rund um Gesundheit, Vermögen oder Vorsorge. Jetzt geht's los mit dem Podcast. Viel Spaß mit dem Adlercheck wünscht die Interversicherungsgruppe.
Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend, liebe Eishockey-Fans, und damit willkommen zum Adlercheck, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name lautet Philipp Köhl und normalerweise wird mir jetzt mein Sportredakteurkollege Christian Rotter gegenüber sitzen, doch der weilt momentan in Paris und holt da Stories natürlich von unseren Olympiahelden für uns ins Blatt. Aber keine Angst, ich habe für Ersatz gesorgt, denn mir am Telefon zugeschalten ist kein geringerer als ein guter Freund dieses Podcasts. Man kennt ihn unter anderem von Eiszeit FM. Er schreibt auch über die Adler Mannheim für die Rheinpfalz und damit hallo und herzlich willkommen, Sven Metzger. Hi Sven, grüß dich.
Hallo Phil, schönen guten Tag. Danke für die Einladung. Olympisches Motto, heute dabei sein ist alles. Ich freue mich sehr.
Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ja, ich habe schon gesagt, du bist uns am Telefon zugeschaltet. Du bist ein beschäftigter Mann, du bist schwer zu bekommen. Umso mehr freut es mich, dass ich dich dann heute Abend hier im Podcast habe. Wir nehmen mittwochs auf. Und Sven, lass uns, bevor wir auf die Adler blicken, erstmal einen kurzen Schwenk in die Vergangenheit gehen. Und damit meine ich ein großes Stück in die Vergangenheit. Denn der Friedrichspark wird momentan abgerissen. Ich glaube, die Bilder haben alle gesehen, die sind omnipräsent. Was geht dir denn da durch den Kopf, auch als jemand, der die Adler und den MRC natürlich schon seit langer Zeit verfolgt, wenn du diese Bilder siehst?
Ja, ich hatte ja altersgemäß, in dem Fall ist es ein Segen, das Glück, noch viele Spiele im Friedrichspark sehen zu dürfen. Mein erster Adlertrainer, den ich verfolgt habe, war so Ladislav Olejnik. Habe schon einiges an Spielen gesehen und es gibt so ein paar Gedanken, die mich verfolgen. Zum einen der Brezelemann, den glaube ich jeder kennt, der da war, den wir alle sehr ins Herz geschlossen haben. Insgesamt diese doch sehr herzliche Atmosphäre, die da war. Es war noch so ein anderes Miteinandergefühl, als es in der Arena der Fall ist. Auch so, sowohl untereinander als auch mit den gegnerischen Fans. Und auf der anderen Seite aber auch Erinnerungen an ein Spiel gegen Schwenning, Sonntagabend. Ich glaube, Spielbeginn 18:30. Damals gab es an den Stehplätzen, wenn du keine Dauerkarte hattest, genauer ein Kartenhaus. Und ich war drin, das Spiel war 17 Minuten alt, als ich dann drin war, obwohl ich eine Stunde vor Spielbeginn in dieser Schlange an jedem Kartenhaus stand. Es stand 1:0 für Schwenningen und das Spiel ging 1:0 für Schwenningen aus. Soll heißen, das einzige Tor des Tages habe ich verpasst und habe es nur draußen in der Schlange gehört. Es gibt ganz viele Erinnerungen. Viertelfinal-Heimspiel gegen die Kölner Haie, wo Hardy Nilsson schon im ersten Drittel den Goalie zieht, wo gefühlt 9.500 bis 10.000 Leute einfach da drin waren, weil es voll war bis oben hin. Ich habe dort
offiziell 8.500
durften rein. Dort diese legendärische russische Eishockey-Nationalmannschaft sehen dürfen mit der Reihe Fetisov, Larionov, Makarov als Dritter, mit Retjak im Tor. Also so viele Erinnerungen. Aber auch, und das ist ein Punkt, wenn man auf heute schaut, es war dann nicht immer die Hölle los. Also man tut ja so, als wäre das der Tempel gewesen, wenn man heute sich unterhält, wo es nur immer Riesenstimmung war. Da gab es lausige Spiele im tiefsten Winter gegen Kaufbeuren vor 4.000 Zuschauern, wo keineswegs irgendwie Stimmung in der Halle war, sondern du warst einfach froh, nachdem du heimgehen konntest und dich irgendwo mal wieder wärmen konntest. Aber es ist natürlich echt eine Pilgerstätte des Eishockeys gewesen. Und es war auch ein Ort, der stand sozusagen für eine andere Zeit, die im Eishockey einfach war, aber die halt auch, muss man sagen, vorbei ist, einfach für die deutsche Eishockey-Liga. Und es ist natürlich schon schade, um das jetzt wirklich an den Bogen zu spannen, dass es jetzt abgerissen wird und dass damit auch diese Erinnerung an diese Zeit abgerissen wird. Also irgendwann mal jungen Leuten wirst du sagen, da war der Friedrichspark, da wurde der MERC, der Vorgänger der Adler, deutscher Meister, mehrfach, hier haben wir Meisterschaften gefeiert, hier haben wir auf den Bus gewartet nach Auswärtsspielen im Finale, aber das Stadion ist nicht mehr da und das ist natürlich schon sehr, sehr schade. Also ich kenne viele, die noch die Möglichkeit hatten, sich das nochmal anzuschauen, die dann reingegangen sind, Fotos gemacht haben, Erinnerungen. Das ist schon was, was immer bleiben wird.
Ja, absolut. Wir zwei hatten ja auch nochmal die Möglichkeit reinzugehen, nicht zusammen, aber trotzdem jeder für sich bei einem Termin. Und da bin ich auch persönlich sehr, sehr dankbar für. Du hast angesprochene Pilgerstätte für viele Zuschauer. Die Adler Mannheim lassen sich auch ein bisschen was einfallen in dieser Saison, um an den Friedrichspark zu erinnern. Da haben sie nicht nur Betonstücke mitgenommen aus diesem Park oder sich gesichert, sondern auch das Aufwärmjersey in der kommenden Saison wird an den Friedrichspark erinnern. Das haben sie im Zuge der Boys Are Back in Town Party vorgestellt am vergangenen Freitag, um den Bogen jetzt mal wieder in die Gegenwart zu spannen, mehr oder minder. Da wurden auch die neuen Adler-Trikot vorgestellt. Jetzt weiß ich, Sven, wir kennen uns natürlich auch schon sehr lange. Wir sind, ja, zwei Eishockey-Freunde, die jetzt aber weniger so aufs Trikot schauen, auch wenn wir das ein oder andere schon mal schön finden, aber uns jetzt nicht so viel daraus machen. Aber wie ist denn deine Meinung zu den neuen Adler-Trikots? Sie laufen ja nicht in blau-weiß-rot, sondern in blau-weiß-schwarz in der kommenden Saison auf.
Ja, wobei ich sagen muss, es ist mir ehrlicherweise nicht so egal wie Teamtrikots. Also ich weiß, dass es für viele jedes Jahr ein besonderes Ereignis ist und diese Trikotvorstellung immer mit besonderen Dingen verbunden ist. Ich kann sagen, dass sie mir von der Optik her besser gefallen als letztes Jahr, als man vor allem bei diesem Weißen so das Gefühl hatte, da hat einer noch einen Meter Gardine übrig gehabt daheim in Weiß und daraus ist dann das Design entstanden. Ich finde, das Ausweichtrikot gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist sehr schlicht gehalten in dem Schwarz. Ich war allerdings auch nicht bei der Party vor Ort und habe es deshalb noch nicht sozusagen in Augenschein nehmen können. Aber so, wenn meine Wahl wäre, tatsächlich Ausweichtrikot.
Ja, ich wäre auch eher bei Auswärts- oder Ausweichtrikot in diesem Jahr, wenn ich mich entscheiden müsste. Zum Glück muss ich das nicht. Ich werde mir kein Trikot kaufen. Aber bei der letzten Aufnahme des Adlerchecks hier noch mit Christian zusammen, haben wir darüber gesprochen, dass noch ein Verteidiger bei den Adlern kommen soll und ein Stürmer, bevorzugt ein Torjäger. Beides Rechtsschützen. Jetzt sind ein Verteidiger gekommen in Nick Žižek und auch ein Stürmer, aber allerdings noch nicht der gesuchte Torjäger in Erik Uber. Aber lass uns gern hinten anfangen in der Verteidigung mit Nick Žižek. A, hat man ihn nicht auf dem Zettel gehabt und B, um das noch kurz zu ergänzen, kein Rechtsschütze, sondern ein Linksschütze ist es letztlich geworden. Was sind deine Gedanken dazu?
Ja, kann tatsächlich wenig zu sagen. Name, was erstaunt ist, relativ jung noch mit 24. Der ist 2000 geboren. Spieler, der damit mit Sicherheit noch jede Menge Potenzial hat, der auch schon einige Spiele in der NHL für die San Jose Sharks gemacht hat. Der letztes Jahr Teamkollege von Leon Galanke war bei den San Jose Barracudas für einen Teil der Saison. Ich weiß von einem anderen Transfer, bei Christian Reichel war es so, dass die Adler vorher mit Galanke gesprochen haben darüber, bevor sie ihn verpflichtet haben. Ich gehe mal davon aus, dass sie das in diesem Fall auch getan haben. Galanke war ja über den Sommer nach seiner Verletzung, nach seiner Schulter-OP in Mannheim. Ich gehe davon aus, dass es da Gespräche drüber gab und dass der Daumen dann nach oben ging. Kann es allerdings jetzt nicht bestätigen. Ansonsten muss man einfach abwarten. Auffällig ist insgesamt, man schaut schon viel drauf. Junge Spieler aktuell ist so ein Thema, was man ein bisschen auffällt. Und es sind Spieler, die nicht zwingend auf dem Radar stehen. Ist auch sowas, was momentan die Adler ein bisschen mehr auszeichnet. Auch der Name Uber weiß keiner. Wir wissen, der Spieler war im Frühjahr mal da. Aber das war jetzt kein Spieler, der in dem Sinne so auf dem Radar war, weil auch nicht klar war, ob er einen deutschen Pass hat, als ob das klappt. Man hat ja auch so einen Eindruck, auch der Name Reichel, ich habe ihn ja schon genannt, ist ja auch ein Spieler, wo dann auf einmal die Meldung kam, er hat einen deutschen Pass. Die Adler schauen jetzt anders auf Spieler, als sie früher getan haben. Und Uber ist mit 23 auch so einer, wo man jetzt einfach das Gefühl hat, es wird anders gesucht als vorher, ein Stück weit. Also da sieht man schon eine Veränderung, die da stattfindet.
Also ja, um das zu ergänzen, Žižek bringt natürlich auch noch ein physisches Element rein, was du natürlich verloren hast mit Corbinian Holzer und Dennis Reul. Ne? Ist ja 1,94 groß und nicht minder leicht. Also auch so um die 94 bis 98 Kilo bringt er auf die Waage. Muss man auch schauen, soll über einen guten Aufbaupass verfügen und trotz seines jungen Alters ja auch Führungsqualitäten haben, laut Dallas Aikens. Und bei Erik Uber ist tatsächlich so, du hast es schon angesprochen, dass er im Frühjahr da war und dass dieser deutsche Pass dann den Ausschlag gegeben hat. Er hat ja eine deutsche Großmutter, die Ende der 20er Jahre nach Kanada, nach Montreal ausgewandert ist. Seine Mutter kann sogar noch Deutsch, aber er selbst überrascht laut eigener Aussage, wie gut sie eigentlich Deutsch spricht. Hat sie mit ihm weniger getan, aber das hat ihm jetzt geholfen, einfach den deutschen Pass zu bekommen und so natürlich dann auch für die Adler interessant zu werden. Was aber auch interessant ist bei der Verpflichtung von Erik Uber, ist, dass er aus der U-Sports League kommt, aus der sogenannten U-Sports League. Das ist so das Pendant zu der NCAA, also der US-amerikanischen College Liga. Das ist quasi die kanadische College Liga. Und ja, bisher hat man immer gesagt, die NCAA, also Marc Michaelis hat da gespielt, auch Lukas Kelple, Nico Sturm, der mittlerweile ja erfolgreich in der NHL aufläuft. Frederik Tiffels ist in der NCAA aufgelaufen. Also, dass das die prominentere, auch die vom Niveau höhere Liga ist. Aber Erik Uber ist nicht der einzige Spieler, der in der kommenden Saison aus der U-Sports League quasi in der DEL auflaufen wird. Das ist jetzt schon ein Becken, in dem die Manager fischen müssen für die kommende Saison oder ganz offensichtlich fischen.
Ja, man muss breiter schauen. Also wir hatten eine Erweiterung der Ausländerlizenz in der Schweiz vor einiger Zeit. Die KHL hat aufgestockt, ist auch für einige Spieler trotz der politischen Situation interessant. Da ist der Geldbeutel scheinbar dann doch wichtiger als moralische Vorstellung für einige. Und das zwingt dich natürlich auch dazu, deinen Blick zu verbreitern und anders zu schauen. Und dann ja, wie gesagt, anders auf Dinge, sich einfach zu erweitern, wenn es darum geht, Spieler zu finden. Dann kommt eben auch das Thema dazu, wir hören es immer wieder, sowohl in Schweden wird sehr gut gezahlt für Spieler auf den Ausländerpositionen, in der Schweiz sowieso. Auch in der AHL ist das Gehaltsniveau in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Es ist kein Selbstläufer mehr, Spieler mit dem Budget der Adler in die DL zu bekommen, wenn sie in der AHL unterwegs sind. Das heißt, du musst einfach anders schauen und anders auf Spieler drauf schauen. Zu Cizek wollte ich noch ein Wort sagen, weil die Adler müssen natürlich eigentlich noch Ersatz finden für Nick Mattin, den sie verloren haben. Den Spieler des Jahres der DL, vielleicht der Offensivverteidiger des letzten Jahres in Straubing, der in Mannheim unterschrieben hatte, aber dann jetzt nach Toronto gewechselt ist, in die Organisation der Maple Leafs, da seine Ausstiegsklausel genutzt hat. Und Cizek wird definitiv nicht der Ersatz für Mattin sein. Wenn man sich seine Karriere die letzten Jahre anschaut, dann stehen ab 2018, 2019 in keiner Saison mehr als 5 Tore. Also da wird die Rolle spielen, die du genannt hast. Das ist ein physischer Verteidiger, der sehr viel Wert darauf legen wird, seine Defensivarbeit zu verrichten, nennen wir es mal so.
Ja, aber glaubst du, dass die Adler noch einen Offensivverteidiger brauchen? Ich meine, du hast John Gilmore, der offensiv zumindest mal spielen kann und das in der vergangenen Saison über weite Strecken, wenn auch nicht vollends, angedeutet hat. Und du hast jetzt natürlich Leon Gawanke dazu bekommen, den du meiner Meinung nach und ich glaube meines Wissens nach auch noch nicht mit dem rechnen konntest, als du Nick Mattin denn verpflichtet hast. Also er ist ja auch eher ein offensiv denkender Verteidiger, der dir da die Tore macht. Muss man jetzt vielleicht ein bisschen abwarten, wie es nach seiner Schulter-OP ist, ob der Schuss da immer noch genauso kommt wie vorher. Aber meiner Meinung nach bist du da mit zwei Offensivverteidigern ja eigentlich ganz gut aufgestellt.
Jetzt hast du mich natürlich an dem wunden Punkt erwischt, dass ich Samstag eine Dreiviertelstunde ein Interview mit Leon Gawanke geführt habe und ihn eben komplett vergessen habe in meinen Gedanken, wie die Adler-Defensive aussieht. Kann. Ja, stimmt natürlich absolut. Also Leon Gawanke ist der Spieler, der dir da den Unterschied gibt und der Offensivbedarf ist dann gedeckt, zumal du ja hinten dran dann auch noch mit Jörg Packer durchaus noch einen Spieler hast, der das auch an der blauen Linie aufziehen kann.
Lass uns trotzdem noch mal kurz auf Erik Uber eingehen. Ist er auch ein Spieler, der sehr gut gescored hat in dieser U-Sports League. Das ist, meine ich, gar nicht so abfällig, wenn ich sage, in dieser League. Aber es ist einfach eine Liga, die nicht so bekannt ist und nicht so den Durchblick hat. Er hat gut gescored, er bringt aber vor allem einen Körper mit. Ist das so ein Hauptpunkt, den man auch von ihm erwarten sollte als Adler-Fan, wenn er für die Mannheimer dann in der kommenden Saison auf dem Eis steht und nicht so sehr auf dieses, er muss jetzt 20 Tore in der kommenden Saison schießen?
Ja, das ist schon ein Spielertyp. Also wir haben jetzt nicht diese klaren Rollen, wie soll ich sagen, was eine Reihe zu erfüllen hat, wie es jetzt im nordamerikanischen Eishockey der Fall ist. Aber es ist schon ein Spieler, der, den du eher in den hinteren Reihen sehen wirst. Bei den Adlern, das ist kein Spieler für die ersten zwei Reihen, wenn man sich auf, wenn man auf den Kader schaut. Und damit ist die Rolle relativ klar. Viel checken, viel arbeiten, gut spielen, einfach, wie soll ich sagen, wenig Fehler machen und dabei trotzdem Torgefahr ausstrahlen. Ich glaube, das wird so das Hauptthema von ihm sein. Bei der U-Sports League muss man natürlich auch dazu sagen, dass die NCAA einen ganz anderen Schwerpunkt hat. Also in Kanada ist es, wie soll ich sagen, dieser Gang über das College in den Profisport keiner, der, wie soll ich sagen, einen großen Stellenwert hat, sondern du kommst eben aus diesen Nachwuchsligen raus und gehst dann in den Profisport oder gehst dann eben in die USA, um dort am College weiterzumachen. Das ist ein sehr ungewohnter Weg. In den USA haben die Hochschulen dort auch ganz andere finanzielle Möglichkeiten, die sind ja als Sportler, ja, wie soll ich sagen, wie du dich als Sportler dann entfalten kannst, trainieren kannst, arbeiten kannst. Wir sehen es jetzt auch an anderer Stelle, du hast vorhin über Paris gesprochen, wo Christian gerade ist, Leo Neugebauer ist ja das Paradebeispiel dafür, ja, was in den USA möglich ist, an den Hochschulen. Deshalb wird es spannend zu sehen sein. Es wird ja auch dann so seine ersten Schritte im Profisport sein, seine erste Saison im Eishockey der, ich nenne es mal Männer. Deswegen, ich würde da aktuell die Erwartungen, wie soll ich sagen, die Erwartungsmanagement noch ein bisschen tiefer hängen wollen, was Erik Uber angeht. Wobei der Name natürlich für viele, wie soll ich sagen, ich glaube, wir werden diese Saison viele Wortwitze um die Adler erleben an dieser Stelle.
Ja, das sind alle Türen und Toren absolut geöffnet.
Ja.
Bin ich aber auch ganz bei dir, was du gesagt hast. Und deswegen haben die Adler auch noch einen Torjäger in der Pipeline, zumindest was man so hört. Der Name hält sich hartnäckig. Chris Terry hat in der vergangenen Saison in der AHL gespielt, hat die Chicago Wolves aufs Eis geführt als Kapitän. Ist ein Kanadier, wie du mit Leon Gawanke beim Eagles Cup reden konntest, konnte ich dann auch mit Dallas Eakins, dem Sportmanager und Cheftrainer der Adler Personalunion, sprechen. Und er hat gesagt, er ist mit dem Kader bisher sehr zufrieden. Wenn ihnen noch ein Home Run gelingt, dann schlagen sie zu, dann werden sie das machen. Ansonsten hat er aber auch kein Problem damit, mit diesem Kader in die Saison zu gehen und vielleicht auch die Saison damit durchzuziehen, mit diesem Kader, so seine Worte. Aber er hat natürlich auch gesagt, sollten Verletzungen kommen, muss man natürlich reagieren und sollte ein Home Run auftauchen, dann natürlich auch, dann würden sie das machen. Und ich habe ihn dann auch auf Chris Terry angesprochen und bin auch nicht davon ausgegangen, dass er mir diesen Namen bestätigt. Aber er hat gesagt, es gibt viele interessante Namen da draußen. Er hat telefoniert viel in dieser Zeit und Chris Terry direkt wollte er da aber nicht mit einbeziehen. Aber wie gesagt, das hält sich hartnäckig. Ich habe es schon gesagt, Kanadier, eigentlich ja eine Granate für die DL, muss man auch so ganz deutlich sagen. Nicht der gesuchte Rechtsschütze, ist ein Linksschütze, aber auch schon, Audio-Hinweis, ich mache Anführungszeichen, 35 Jahre alt, was von ein oder anderen kritisch beäugt wurde, finde ich persönlich eigentlich nicht so das große Problem. Was ist bei dir da, wenn du den Namen Chris Terry hörst?
Total entspannt. Übrigens hat er mit Mo Seider zusammen in Grand Rapids gespielt. Mo Seider kennt in Mannheim vielleicht auch der eine oder andere noch. Ein Spieler, der du hast gesagt, eine Granate wäre. Also wenn ich das Alter höre, denke ich sofort an den Namen Nigel Daw.
Exakt, ich auch, ja.
Das war so mein erster Gedanke, als der Name dann auch mal bei mir gelandet ist. Kann dir sagen, auch bei mir läuten da die Glocken sehr laut, was den Namen angeht. Also das ist keine Bestätigung, aber es ist eine erhöhte Wahrscheinlichkeit und bei mir kam es von einer anderen Seite als von dir. Ein Spieler, der in der AHL letztes Jahr Kapitän war bei den Chicago Wolves, was ja auch nochmal ein Signal ist und eine Auszeichnung. Ein Spieler, der in den letzten Jahren immer über 20 Tore gemacht hat. Immer seit 16, 17 über 20 Tore gemacht hat. Also das wäre das ganz, ganz obere Regal. Die Frage ist dann immer, da muss man darauf vertrauen, wie gut die Kontakte von Eakins in den USA sind. Wie gut ist sein Körper noch? Wie gut ist sein Zustand? Wie viel Benzin ist da noch im Tank? Ich glaube, in Sachen Arbeitsethos und Willen und Sonstiges kann es da überhaupt keine Zweifel geben, weil jemand, der in so einem hohen Alter dann auch noch Captain von einem AHL-Team wird, das ist dann schon nochmal eine Auszeichnung und auch ein klares Signal daran, dass das ein Leader ist und ein Spieler, der will und der ich noch was einfach eine Qualität hat und viel im Tank hat. Die Frage ist halt, was gibt sein Körper noch her? Wir hatten hier auch Fälle in Mannheim von Spielern, die in diesem Alter nach Mannheim kamen, wo du einfach gesehen hast, da geht nicht mehr viel. Und aber wenn er die Qualitäten noch bringen kann, die er gezeigt hat in den USA, dann wäre das ein Riesentransfer, sowohl für die Adler, aber auch für die gesamte DL.
Bin ich wieder bei dir, auch mit dem Argument des Captains. Ich glaube, das ist auch nochmal eine andere Aussage zur heutigen Zeit, wenn du da in der AHL, die ja auch jung ist, muss man sagen, Kapitän wirst, als jetzt vielleicht in den 90er Jahren. Da war es vielleicht auch eher noch aus Verbundenheit, Veteran, bekommt das Zeh auf die Brust und man schleppt ihn noch so mit durch. Aber das kannst du dir heutzutage auch als AHL-Verein eigentlich gar nicht mehr leisten. Von daher hat es definitiv eine Aussagekraft. Und Sven, du hast vorhin gesagt, junge Verteidiger verpflichtet, Nick Žižek, Erik Uber, klar, deutscher Pass, aber trotzdem jung. Jetzt mit Terry, 35 Jahre alt, würde nochmal ein ausländischer Spieler dann kommen, der schon im gehobenen Alter wäre. Hast du auf der Ausländerposition tatsächlich gar nicht so viele? Jordan Swartz wird mir da noch einfallen. Joki Packer und Gilmore sind da eher schon im mittleren Alter. Ist es für dich dann gut ausbalanciert? So hat es Akins mir gegenüber gesagt. Und wie sehr siehst du da auch den deutschen Kern? Also jetzt Gawanke, Michaelis und Kälble, die beiden letzten als gebürtige Mannheimer. Wie sehr siehst du die da auch in der Verantwortung, dieses Team dann zu führen?
Insgesamt ist es ja so, ein Team wird ja gebaut um den deutschen Kern herum. Du musst ja durch die vorgegebene Zahl an deutschen Plätzen, die du in einem Kader hast, zuerst die deutschen Spieler zusammenbekommen, weil da einfach, wie soll ich sagen, der Teich, in dem du fischst, der ist viel, viel kleiner und da sind viel weniger Fische drin. Und die musst du erstmal zusammenbekommen. Und dementsprechend haben diese Spieler natürlich auch, eine große Verantwortung. Du hast einfach einen Kern zusammen mit jeder Menge NHL-Erfahrung von deutschen Spielern. Also ein Tom Kühnhackl, der zweimal Stanley Cup gewonnen hat. Du hast einen Leon Gawanke hier, der kein einziges NHL-Spiel hat, aber der jetzt eine lange Zeit auch in Nordamerika war. Du hast Marc Michaelis, der für die Canucks aufs Eis ging, der jetzt nach Mannheim zurückkehrt. Du hast eine Menge Qualität in diesem deutschen Kern. Und du baust ja dann deine Lizenzposition drumherum dazu. Insofern ist das eigentlich dann auch relativ egal für mich, ob der Spieler, der dazu noch kommt, 35 ist oder 25 oder 22. Ich glaube, dass du an der Stelle dann einfach, wie soll ich sagen, wenn du deinen Kern beisammen hast, und das stimmt, dann nehme ich dann auch nochmal bewusst Matthias Plachter mit rein, der jetzt auch nochmal um ein weiteres Jahr verlängert hat mit 26. Ich habe ja in der letzten Sendung darüber gesprochen. Ja. Dann ist es egal, sozusagen, wie alt die sind, die drumherum sind. Dann geht es nur darum, die besten Spieler zu bekommen für die einzelnen Rollen, die du besetzen willst und die beste Qualität zu finden dafür. Weil es dann nicht mehr so entscheidend ist, dass von diesen Spielern den Einfluss zu haben im Sinne von, du hast deinen Kern zusammen. Das, was dann dazukommt, addierst du obendrauf. Und das macht dann nicht mehr den großen Unterschied, ob der Stürmer, der jetzt kommt, 35 ist oder 27. Das wird sich tatsächlich nicht als entscheidenden Faktor dann mehr ansehen.
Aber dann, um mal ein Fazit zu ziehen zum 7. August 2024, haben die Adler bis hierhin deiner Meinung nach einen guten Job gemacht?
Wenn ich dir vor einem Jahr gesagt hätte, die Adler gehen in die Saison 2024-25, haben auf dem Eis stehen Tom Kühnhackl, haben auf dem Eis stehen Leon Gawanke und haben auf dem Eis stehen Marc Michaelis. Um jetzt nur drei Spieler rauszunehmen und wirklich, wir bleiben mal wieder bei diesen deutschen Spielern. ich glaube, da wird keiner sagen, hätte ich aber nicht genommen oder so. Oder das halte ich. Aber allein schon der Michaelis-Transfer, ich habe den für vollkommen, also ich oute mich jetzt hier mal als totalen Menschen ohne Ahnung, ich habe den für komplett unmöglich gehalten vor der Saison. Einfach, also bis dann sozusagen in Anführungszeichen die Bombe geplatzt ist, weil das ein Spieler war, der in der Schweiz extrem gut performt hat, der Topscorer seines Teams war, der dann einen Zug zum fünften Bock gemacht wurde. Aber bei dem vollkommen klar ist, dass das ein Spieler ist, der dich in die absolut oberste Liga bringt, was Offensivkapazität angeht. Du hast mit Christian Reichel einen Spieler, der letztes Jahr ein Topspieler war in der AHL, mit einem deutschen Pass nach Deutschland in die DEL bekommen. Also den müssen wir auch noch dazu nehmen. Du hast so viel Qualität in diesem Kader zusammen. Also den Job haben sie gut gemacht. Aber wir sind halt wieder an dem Punkt, dass wir vor der Saison die Adler loben und damit auch natürlich entsprechend hohe Erwartungen verbunden sind. Aber die setzen sie sich dieses Jahr schon selbst, auch damit, weil natürlich klar ist, dass du so einen Kader nur zusammenbekommst, wenn du auch den entsprechenden finanziellen Aufwand betreibst. Und damit ist auch klar, dass intern die Erwartungen an dieses Team sehr, sehr hoch sind.
Ja, wobei ich habe mich auch mit Lukas Kelple unterhalten und natürlich auch dann gebürtiger Mannheimer. Natürlich für ihn wie auch für Marc Michaelis, du hast ihn angesprochen, war es ein ganz großer Wunsch, nach Mannheim zu kommen, auch so schnell wie möglich. Und ja, passenderweise hat es jetzt auch geklappt zu dieser Saison schon, da ja Michaelis noch Vertrag in der Schweiz hatte, aber da hat man ja Lösungen gefunden. Dann habe ich auch ihn gefragt, ja, aber als gebürtiger Mannheimer, da wird auch nochmal anders auf dich geblickt. Also anderer Druck als jetzt zum Beispiel in der ECHL, wo er war als Conti-Spieler oder eben in Bremerhaven, dass er bei aller Qualität, die Bremerhaven hat, nicht in die DEL reingeht und als Favorit gehandelt wird. Und er hat gemeint, ja, es ist natürlich bewusst, gerade als Mannheimer und auch bei den Adlern ist es immer der Anspruch, Meister zu werden. Aber er glaubt, dass zumindest am Anfang der Druck noch nicht so hoch ist, weil es erstmal darum geht, eine Identität zu schaffen. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt, ob da so viel Geduld an den Tag gelegt wird. Es wird, glaube ich, viel davon abhängen, wie die Mannschaft sich präsentiert. Und immerhin beim Stichwort Identität ist es schon gelungen, meiner Meinung nach, dass du dann mit Michaelis und Kelple wirklich diese zwei Mannheimer zurückholst. Mhm. Auch Tobi Vorler, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, der ja auch zumindest ein bisschen Jungadler-Vergangenheit hat und dann über Köln und die Schweiz jetzt nach Mannheim den Weg zurückgefunden hat. Es ist meiner Meinung nach schon gelungen, zumindest diese Identitätslücke, die ein Dennis Reul oder auch ein David Wolf, die in der kommenden Saison nicht mehr für die Mannheimer auflaufen werden. Ich weiß nicht, ob zu füllen, weil natürlich waren Wolf und Reul auf einem ganz anderen Zeitpunkt ihrer Karriere mit einer ganz anderen Erfahrung. Aber ja, doch dann einen frischen Wind reinzubringen auf diesem Identitätslevel. Oder verrenne ich mich da gerade?
Ich weiß nicht immer, ob das so ein Riesenthema tatsächlich ist. Ich glaube, dass es für viele echt, also gerade Michaelis hat das ja auch mal bei im Podcast erzählt, dass es für ihn die DL immer nur nach Mannheim gehen würde. Dass das schon ein Punkt ist, dass man dann da spielen will, aber ob das jetzt irgendwas verändert. Ich meine, wenn man ja zurückgehen, da haben die Adler einen Neuanfang ausgerufen. Mit damals einem neuen Coach, mit einem Umbruch im Kader und viel positiver Energie. Dann hat man Ende November den U-Turn gewagt, das Ganze um 180% gedreht, 180 Grad, Entschuldigung. Und fängt jetzt wieder an und will das Ganze mit Leben füllen, weil es gibt ja jetzt einen neuen Weg, der uns zur Saisonabschlussparty dann mitgeteilt wurde in einer sehr blumigen Erklärung, wobei wir aber noch nicht wissen, wie der aussieht. Und das wird spannend zu sehen sein, wie der aussieht und wie das dann mit Leben gefüllt wird und wie das dann jetzt sozusagen dann auch, wie das dann sich auch aufs Eis transportiert auf Dauer. Was man sieht, ist, die Erwartungen sind hoch. Dass es da allerdings jetzt auch schon bei diesem neuen Weg, ich sag's jetzt mal sehr grob, Verlierer gibt. Sieht man auch schon, weil es gibt einen Urmannheimer, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, der als Kapitän der Junge Adler deutscher Meister wurde mit Zentralis und wo jetzt schon sozusagen offiziell nach außen kommuniziert wird, er möge sich, wir gehen und wir halten unsere Verpflichtung ein, was den Vertrag angeht, aber er möge sich doch bitte einen neuen Verein suchen. Verheißen, denn aussehen und wie wird dieses ganze Blumige, was wir so gehört haben, wie wird das mit Leben gefüllt? Und das ist meine große Frage an die Adler in den nächsten Wochen und Monaten.
Das muss auch die große Frage sein und ich denke, die werden wir auch weiter beobachten und dieser nachgehen. Aber ein Punkt dieses Weges haben die Adler heute, ich habe es schon anfangs des Podcasts erwähnt, wir nehmen mittwochs auf und da haben die Adler einen Punkt bekannt gegeben und zwar, dass sie mit den Heilbronner Falken wieder kooperieren werden. Die Jüngeren und die Älteren, die werden sich daran erinnern, die Adler haben vor 2 Jahren mit Heilbronn kooperiert, davor schon viele Jahre mit den Falken und als Heilbronn abgestiegen ist, musste sich Mannheim einen neuen Kooperationspartner in der DEL2 suchen und das waren dann die Bietigheim Steelers, die sind jetzt auch abgestiegen. Ein Bösewicht, der da irgendwas erkennen möchte. Aber ab der kommenden Saison musst du mit keinem DEL2-Team mehr kooperieren. Das heißt, die Adler haben sich dazu entschieden, mit Heilbronn aus der Oberliga Süd eine Partnerschaft einzugehen und auch Spieler von sich mit einem Zweitspielrecht auszustatten. Und das ist Torhüter Leon Willerscheid und Verteidiger Paul Meyer, beides U20-Nationalspieler. Leon Willerscheid zumindest im erweiterten Kreis der U20-Nationalmannschaft. Jetzt frage ich dich aber, Sven, Heilbronn, alles schön und gut, auch die Wege, man kennt sich, man kennt die Strukturen. Aber Oberliga, ist das der richtige Platz für einen U20-Nationalspieler, der sich dann ja auch im Dezember steht die U20-WM an, der sich da präsentieren will und halt auch, Spielpraxis sammeln. Aber ist es dann auch die richtige Spielpraxis auf dem richtigen Niveau?
Also ich verstehe es nicht so ganz, ehrlich gesagt. Also ich verstehe es noch bei einem Torhüter. Wichtig ist ja bei dieser neuen Lizenzvereinbarung, dass du nicht sozusagen einen festen Lizenzpartner mehr brauchst oder Kooperationspartner mehr brauchst, sondern du deine Spieler in Anführungszeichen parken kannst und verteilen kannst, wie du möchtest. Das ist ja das Neue jetzt daran. Mhm. Und bei einem Torhüter verstehe ich es noch, um ihm Spielpraxis zu geben, um ihm Spielzeit zu geben, zu helfen, wenn der als Nummer 1 in Heilbronn in die Saison geht, dann macht das absolut Sinn. Bei Paul Meyer verstehe ich es ehrlicherweise nicht, weil ein Spieler auf dem Niveau, der müsste einfach in die DL2. Also U20-Nationalspieler gilt als das, gilt als das große Verteidigertalent, als eine der großen Verteidigerhoffnungen im deutschen Eishockey. Und den dann mit Zweitspielrecht in der Oberliga auszustatten, tue ich mir schwer, das nachvollziehen zu können, weil man sagen muss, der Sprung zwischen DL2 und Oberliga ist schon nochmal ein großer. Also das ist schon nochmal, da muss man schon nochmal eine Schippe drauflegen, um dann DL2 spielen zu können. Ich glaube, das ist für eine Entwicklung vom Spieler dann einfach wichtig, dann auch diese Erfahrung zu machen. Wie gesagt, bei einem Torhüter, wenn der als Nummer 1 reingeht, mit 18 ist Leon, ne? Dann finde ich das ziemlich...
Leon ist 19 manche. Mittlerweile.
Ja, okay. Dann finde ich das noch okay. Also unter 20 Torhüter brauchen ja immer länger. Das ist ja eine Phase auch, wo es darum geht, einfach viel Praxis zu sammeln. Und auch bei Paul Meyer, aber Paul Meyer hätte aus meiner Sicht die DL2 gehört.
Müssen wir mal schauen, ob vielleicht dann noch sich ein Kooperationspartner findet, der einen Platz für Paul Meyer hat. Ist ja nicht ganz ausgeschlossen, aber bin ich bei dir. Ich sehe auch Paul Meyer, wenn er Spielpraxis sammeln soll, dann doch eher in der DL2. Und
wobei, jetzt ist das doch so mit der Lizenz für Heilbronn. Ist klar, dass ein Heilbronn spielen wird. Damit ist das Thema durch. Es ging nur darum, wenn die Adler mehrere Spieler haben, die es mit einem Zweitspielrecht ausstatten wollen, dass sie denen jetzt nicht alle zwingend nach Heilbronn geben müssen. Das ist sozusagen die Regel.
Dann wird der Oberliga spielen, ja. Das ist wahrscheinlich recht, dass es dann da durch ist.
Ja.
Aber Stichwort noch kurz zum Schluss. Spielpraxis sammeln, Erfahrung sammeln, um da mal zu den Adlern, kurz zu den Jungadlern zu gehen, weil das erleben momentan 3 junge deutsche Spieler von den Jungadlern, und zwar Dustin Wilhöft und Rihatz und Gustav Skriver, die mit der deutschen U18-Nationalmannschaft beim renommierten Einladungsturnier, dem Linka Gretzky Cup in Edmonton in Kanada momentan weilen und da auch im ersten Spiel direkt überraschen konnten. 2-1 Sieg am Montagabend, mitteleuropäischer Zeit natürlich, gegen Finnland. Das gab's gerade in dieser Altersstufe schon lange nicht mehr, wo es ein Best on Best ist. Ein Tag später, am Dienstagabend, dann eine 3-7 Niederlage gegen Tschechien. Und jetzt am Mittwochabend, an dem Tag unserer Aufnahme, kommt es nochmal zum Duell in der Gruppe gegen die USA. Allerdings erst um 23.30 Uhr. So lange wollten wir dann mit der Aufnahme dann doch nicht warten. USA allerdings auch nicht in Top-Besetzung. Was aber noch viel wichtiger ist, die Deutschen haben 4 Tore geschossen in den 5 Tore geschossen in den 2 Spielen und 4 davon, so ist es richtig, die junge Adlerspieler, nämlich Dustin Wilhoeft mit einem Tor und einem Assist, Richard Skriver mit einem Tor und einem Assist und Gustav Skriver mit 2 Toren und einem Assist. Der einzige weitere deutsche Treffer kam von David Lewandowski, dem Sohn von Eduard Lewandowski. Auch hier werden sich die Älteren erinnern. Das noch kurz als Infoblock. Und Sven, mir bleibt dir nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise und dass wir heute Abend mal den Podcast hier zusammen beim Adlercheck gemacht haben.
Vielen lieben Dank. Gerne wieder.
Und euch da draußen möchte ich natürlich auch danken, liebe Eishockey-Fans, fürs Zuhören. Wenn ihr wollt, lasst uns doch bitte ein Abo da, bewertet uns beim Podcatcher eurer Wahl. Da sind wir auch zu hören. Das hilft uns auch dann weiter sichtbar zu werden. Und ansonsten, wenn ihr Anregungen oder Kritik habt, dann gerne an podcast@mannheimer-morgen.de schicken. Und dann muss ich sagen, wir haben Anfang August. Wir sind jetzt wieder regelmäßig auf Sendung und am 20. September geht es dann schon los mit der neuen Saison in der Penny DEL. Ich freue mich drauf, Sven. Ich denke, du auch?
Ja, absolut.
Sehr schön. Dann?
Der Zeit.
Absolut. Macht's gut und bis dann. Bleibt gesund. Ciao, ciao.
Ein Podcast des Mannheimer Morgen.